Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Energy Load Podcasts. Ich bin Ajaz Shah. Mir gegenüber sitzt natürlich wieder Stefan Hiller. Hallo, Stefan.
Hi, Ajaz.
Wir haben heute wieder einen spannenden Gast, der gleichzeitig auch diese Episode sponsert. Das wollen wir auf jeden Fall auch sagen. Jens Mühlhaus ist seit vielen Jahren in der Energie- und Mobilitätswende aktiv. Er ist Vorstandsvorsitzender der Green City AG, einem ganzheitlichen Energie- und Verkehrswendeunternehmen.
Hallo, guten Abend.
Hallo. Ja, Jens hat auch so schon viel gemacht, seit 1992 ehrenamtliches Vorstandsmitglied der Green City e.V., da werden wir auf jeden Fall gleich drüber reden, und war auch energiepolitischer Sprecher der Stadt München von 2002 bis 2008 und hat auch langjährige Erfahrung in der Projektentwicklung von, ja, wahrscheinlich Photovoltaik-, Solar-, Windprojekten.
Mhm, genau.
Ja, erste Frage, die ich gleich hätte, wie bist du denn damals, seit 92 bist du Energiewende aktiv oder schon vorher auch?
Nein, ich habe 91 Abi gemacht, mhm, und war frisch von der Schule weg, auch dort schon aktiv gewesen. Umweltschutz war ja Ende der 80er Jahre, war Tschernobyl, war Waldsterben, war Müllvermeidung. Also gab es auch haufenweise Themen, und ich bin dann in München auf einem Umweltfestival, was bekannt ist, Tollwood, bin ich über dieses Festival gelaufen, habe einen Verein kennengelernt, den ich sehr spannend fand. Das war der Green City e.V., und der Verein, der hat sich damals schon ausgezeichnet durch einen besonderen Pragmatismus. Da standen Architekten und Filmemacher und so und irgendwie im Anzug mitten in diesem Matsch von diesem Umweltfestival und waren irgendwie anders. Und das fand ich spannend, bin da Mitglied geworden. Und dann war das bei so kleinen Vereinen, wie es halt ist, da wird man dann halt direkt am nächsten Tag aktiv. Und dann im übernächsten Tag ist man dann im Vorstand, genau. Das ist so wie das alles angefangen hat. Und es war, wenn man in einer Stadt Umweltpolitik macht oder sich für den Umweltschutz, für den Klimaschutz engagiert, dann fängt man mit dem Thema Verkehr an, mal primär. Ja. Und darum war das mein Werdegang, da hat immer mit den Autos zu tun, immer mit Fahrradfahren, immer mit schmutziger Luft, mit Lärm, mit zu viel Straßen, die zu voll sind. Und irgendwann später kamen wir dann auch mal bei dem Thema Photovoltaik vorbei.
Also kommt tatsächlich aus dem Verkehrsbereich mehr, weil habe ja vorhin schon im Vorgespräch kurz erzählt, ich habe ja irgendwie 2010 schon mal mit Green City Energy beruflich zu tun gehabt, und für mich war das halt immer irgendwie, keine Ahnung, Photovoltaikentwickler so ungefähr, für den wir halt zugearbeitet haben oder was.
Ja, wir haben eine Geschichte, also Green City ist damals alles noch Verein bis Mitte der 2000er, alles ehrenamtlich, alles Verein, da gab es ein paar weniger Hauptamtliche, ich war immer ehrenamtlich. Und wir haben immer Sachen, die wir haben wollten, die wir meinten, die bräuchte es. Jetzt haben wir einfach gemacht und haben versucht, die zu tun. Und das Bekannteste eigentlich nach wie vor, das ist ganz witzig, ist Call-A-Bike. Call-A-Bike, das Fahrradverleihsystem, was von uns kommt. Wir hatten Mitte der 90er gesagt, so, wir brauchen jetzt irgendwie ein Fahrradverleihsystem in der Stadt. Und haben dann versucht, die Stadt zu überzeugen, dass man doch so Häuschen aufstellt, wo man dann Fahrräder im Trocknen hat und daneben mit der Chipkarte rumtut und dann kann man die Fahrräder ausleihen. Also sehr modern. Damals gab es ja keine Handys, ne? Keine Smartphones und nichts. Also das muss man in die Zeit einsortieren. Und wir haben dann von der Stadt eine Absage gekriegt und gesagt, die Parkplätze gehen wir nicht her. Und dann ist bei uns im Hause tatsächlich das Free-Floating-Carsharing oder Sharing entstanden. Also dass die frei stehen, die Fahrzeuge, war der Not geschuldet, dass die Stadt uns nicht Stellplätze zur Verfügung gestellt hat auf den Plätzen.
Das hat ja dann zu so Auswüchsen geführt, wie wir das jetzt in Berlin sehen.
Das tut uns sehr leid. Ja, das tut uns sehr leid.
Sorry. Okay, jetzt haben wir den Schuldigen.
Ja, genau, er war es. Nee, also, aber Call-A-Bike ist ja bekannt. Das sind hier in Berlin, glaube ich, zum Beispiel die Lidl-Bikes. Ja, die genau. sind aus der Familie, die DB-Bikes. Ja. Mhm. Das ist ein Unternehmen, wir waren damals im Verein, das ist dann ausgegründet worden, haben sich selbstständig gemacht, sind pleite gegangen. Ja. Große Callcenter-Kosten, wenig Ertrag in den ersten Monaten, dann Geld ausgegangen. Und aber es war auf der Schiene und man hat dann einfach Call-A-Bike gehabt später, weil es die Bahn aufgekauft hat. Und in dem Zuge, jetzt komme ich zur Photovoltaik, waren wir dann Ende der 90er, kamen ja die Photovoltaikanlagen. Und wir haben in München, es gab keinen Einspeisetarif von keiner Bundesregierung, es war gerade rot-grün, glaube ich, so am Anfang. Und wir hatten in München politisch gerade die Stadtwerke überzeugt, diese Tarife privat anzubieten. Also die Stadt München hatten einen Tarif, 1 Mark pro Kilowattstunde, völlig absurd. Ja, aber nur für 10 Jahre, ne? Also das war, oder irgendwie sowas. Nee, 2 Mark war es, aber nur für 10 Jahre. Und wir haben dann erste Photovoltaikanlagen gebaut, aus dem Verein heraus, mit anderen Vereinen, mit Solarfirmen, die auch alle völlig aus der Garage herausgearbeitet haben, und haben das damals weil wir natürlich alle kein Kapital hatten und weil Banken das auch nicht finanzieren wollten. Also wir waren absolute Pioniere Anfang oder Ende der 90er und haben das dann mit Bürgern finanziert. Also die Menschen aus unserem Green City Netzwerk, die Vereinsmitglieder waren, die Aktive waren, die also die absoluten Überzeugungstäter, die ersten 1000, die waren gesagt, okay, komm hier, da den 1000er gebe ich da rein, weil Photovoltaik ist irgendwie gut.
Das hört sich ja so ein bisschen an, also das war so in München, in Berlin waren es, glaube ich, diese Wuseltronik-Leute, so
Lohn. So, ja, das ist die, Szene, ja. Genau, das sind auch die Leute, mit denen wir damals zusammengearbeitet haben, die sind heute noch aktiv beim Solarverein Freising und so weiter. Mhm. Also das sind schon Szenegrößen und wir waren als Green City eher organisiert, wir waren in Netzwerkknoten, wir konnten die Solar-Fuzzis, sage ich mal, ja, oder die sozusagen die Experten, Frickler, ja. Die Frickler, ja, die man braucht auch dringend, ja, und die Finanzierer und die Bürger und so konnten wir zusammenbringen. Und die Stadt natürlich, die dann das Dach von der Schule hergeben musste. Auch das war ja, die wussten gar nicht, was wir wollten. Ja. Also, und die Stadtwerke, die am Schluss das anschließen mussten ans Netz, was auch, ich glaube, Monate gedauert hat. Die da wussten auch gar nicht, was wir wollen. Also das war, genau. Und so aus dieser Geschichte heraus ist dann in Mitte der 2000er die Green City Energy entstanden als Firma, ausgegründet aus dem Verein, weil das wir haben dann natürlich kam das EEG, dann konnte man Solaranlagen bauen, dann ist plötzlich dieses Thema, plötzlich hat sich angedeutet, dass es durch die Decke geht. Mhm. Wir haben den ersten Fonds gemacht, den zweiten Fonds gemacht, den dritten Fonds gemacht, also mit vielen Bürgern immer mehr, Solar.
Und das Finanzamt viel in Bayern oder?
In München und Münchner Umgebung. Also es war immer noch alles so lokal. Überall ja lokal, da gab es noch kein internationales Solargeschäft. Und da hat das Finanzamt immer gesagt, ja, jetzt ist hier mal Schluss. ihr seid ein gemeinnütziger Verein, ihr könnt jetzt hier nicht Solaranlagen bauen. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gründen wir eine professionelle Firma aus. Und das ist die heutige Green City AG. Und der Verein ist heute mit 53% größter Aktionär von der Green City AG.
Ja, da springen wir mal ganz kurz zu diesem Punkt. Also Green City AG haben wir uns natürlich auch gleich mal angeguckt. Also wir haben es gesehen, der Verein muss wohl mindestens 25,1% halten. Die Aktien sind nicht in der typischen Börse handelbar, sondern ihr habt so eine Art Plattform auf eurer Webseite, da kann man reinschreiben, ich will verkaufen, ich will kaufen, was biete ich. Ja. Aber es ist also keine börsengehandelte Aktie, also in den klassischen München, Frankfurt, Berlin, sondern das kann man halt aber intern dann wahrscheinlich in das reine.
Ja, das hat eine spezielle Geschichte und ich finde es jetzt sehr charmant. Ja. Die spezielle Geschichte dazu ist, dass wir mit der Gründung dieser Firma hatten wir natürlich einen Inhaber, nämlich diesen Verein, der ja komplett mittellos war. Und eine Firma ohne Eigenkapital zu gründen, ist schon mal irgendwie ein gewagtes Unterfangen, zumal wenn man eigentlich eine Baufirma ist, also erneuerbare Energien und Solaranlagen bauen. Und dann haben wir uns die ersten 2 Millionen Euro über ein Genussrecht von den Anlegern, von den Kunden geliehen, also klassischer kleiner Anlagefonds, und haben diesen Kunden gesagt, okay, wenn wir euch das in 5 Jahren zurückzahlen, dann kriegt ihr eine Option zur Beteiligung an dieser Firma, die ihr jetzt im Grunde als Start-up-Finanzierung ja total risikoreich auch finanziert. Und haben dann eine weitere 2-Millionen-Tranche und noch eine 4-Millionen-Tranche rausgegeben, alle mit Optionsrechten. Und das haben wir natürlich dann im Jahr 2011 einlösen müssen, wandeln müssen. Da mussten wir erstmal die GmbH und die AG wandeln und dann konnten wir den Anlegern diese Aktien geben. Und auch die ersten, glaube ich, 30 Mitarbeiter, die alle, wie die Legende sagt, auf Bierkisten saßen und für wenig Geld gearbeitet haben, die haben auch alle diese Aktienoptionen gehabt und haben das dann natürlich auch gewandelt gekriegt. Und damit ist die AG, also die Aktiengesellschaft, eigentlich eine sehr schöne, klassische Aktiengesellschaft, nämlich eine Beteiligungsgesellschaft. Ja, du hast den Verein und dann viele kleine, die im Grunde wir selber sind, also Mitarbeiter und ich glaube 800 Kunden. Und das ist eigentlich, was eine AG, eine Aktiengesellschaft auch kann. Sie kann eine Firma ins Eigentum von den vielen bringen. Und ist kein kapitalistisches, in dem Sinne, Produkt, wo du sagst, okay, das wird da irgendwo gehandelt, sondern es ist erstmal, das verbindet die Menschen zu einem Zweck.
So der Genossenschaftsgedanke, so ein bisschen, der dahinter steht, auch der klassische, also der alte
Genossenschaftsgedanke. Das ist der Genossenschaftsgedanke, nur dass die Genossenschaft ja jedem Genossen das gleiche Stimmrecht gibt.
Ja.
Und die AG ist dann natürlich pro Aktie bestimmend. Und das ist jetzt auch gar nicht schlecht, weil der Verein ist bestimmend. Der Verein, ohne den Verein, also 25%, kannst du auch keine Satzung ändern, kannst keine Kapitalerhöhung machen. Also der Verein, ohne den geht nichts. Kann der Verein natürlich anders beschließen. Der Verein ist auch frei.
Kann seine Satzung ändern, ja.
Auch Vereine sind auch gucken, wer da als Mitglied dann kommt. Also es bleibt eine lebendige Gesellschaft, aber so ist erstmal der Aufbau.
Ja. Und heute seid ihr ja in vielen Geschäftsfeldern, in mehreren Geschäftsfeldern einfach tätig. Da haben wir gerade schon diskutiert, wenn wir das richtig verstehen, bildet ihr im Prinzip vom Sonnenlicht bis zum Elektroauto quasi die gesamte Wertkette irgendwie ab.
Richtung Mobilität.
Ja.
Ja, das ist natürlich klar. Ja. Also wir sind die Green City AG. Und die Green City AG hat ja sowohl von den kleinen Aktionären, aber vor allem vom Verein, vom Eigentümer natürlich einen ganz klaren Auftrag. Und der Auftrag ist nicht verdient viel Geld und möglichst ohne links und rechts zu schauen, sondern der Auftrag ist, ihr seid eine Company, ihr macht das Business auch, um die Transformation zu einer grünen Stadt oder zu einem grünen Wirtschaften zu ermöglichen. Und das ist natürlich vor allem die Energiewende und die Verkehrswende. Ist aber eigentlich eine viel größere Transformation, der Gesellschaft bevorsteht. Und wir sind natürlich auf der wirtschaftlichen Ader mit dem Bau von Solar- und Windkraftanlagen und Wasserkraftanlagen erstmal sehr stark und transformieren das Thema jetzt. Also du kriegst den grünen Strom, aber meistens auf dem Land. Also auf dem Land hat man den grünen Strom. Das transformiert man dann natürlich in die Städte und dann hast du den grünen Strom in den Städten und dann sagst du, okay, und jetzt fangen wir in den Städten an. Und deswegen kommt jetzt das Mobilitätsthema endlich hoch. Über die Elektromobilität hast du plötzlich die Möglichkeit, diese Wirtschaftlichkeit und diese Veränderung auch in die Mobilität reinzuziehen. Und der nächste Schritt, der steht unmittelbar bevor, auch bei uns, ist natürlich die Wärme. Ja, wir müssen an die Häuser ran, wir müssen an die Liegenschaften, an die Quartiere, sage ich mal, ja, wo du sagst, okay, da warum tut da irgendwer noch eine Ölheizung anschmeißen? Da muss eine Wärmepumpe rein und die Wärmepumpe wird mit Strom betrieben. Natürlich kann ich damit warm Wasser erzeugen mit der Wärmepumpe. Ich schmeiße die Wärmepumpe aber nur dann an, vielleicht, wenn das Windrad von uns sich gerade auf dem Land dreht. Das ist eigentlich schon fast wie ein Stadtwerk früher. Stadtwerke waren klassischerweise auch das Unternehmen, was von der Energieerzeugung bis zum öffentlichen Verkehr ja auch das zusammengebündelt hat.
Ja, noch in vielen Städten so. Ich kenne es aus Offenbach so. Da ist ja auch das ganze Thema, soweit ich weiß, Energie und Verkehr, öffentlicher Nahverkehr in den Stadtwerken gebündelt. Ne?
Also. Ja. Unser Thema ist natürlich Green City und wir sind kein Stadtwerk, was noch dieses Kohlekraftwerk leider auch noch an Bord hat, ja, und irgendwie das auch noch alles irgendwie über die Bühne bringen muss, sondern wir sind als Company natürlich komplett frisch aufgestellt und haben einen Veränderungswillen, einen unbedingten Veränderungswillen. Und das sind auch unsere Geldgeber, die das wollen. Das sind natürlich auch ist natürlich auch ein Verein und die Aktionäre, die das auch wollen. Ne? Und wir sind als Menschen am Ende vom Kern der Führungsmannschaft oder die Mitarbeiter, die bei uns extra auch zu uns kommen und bei uns arbeiten wollen. Es sind inzwischen 150 Leute bei der City AG. Die bewerben sich auch, weil wir so sind, wie wir sind. Also es ist schon...
Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, im Gegensatz zu irgendwie vergleichbaren Unternehmen oder sowas, ist das Thema Speicher, Heimspeicher bei euch ja gar nicht so wirklich ein Thema, wenn ich das jetzt nicht übersehen habe. Hat das irgendwie spezielle Gründe oder ist das in Arbeit oder wie sieht das aus?
Ja, da gibt es zwei verschiedene Antworten. Das Thema Speicher hat eine inhaltliche Antwort und bei uns eine organisatorische. Organisatorisch, also von unseren Kunden oder von unserem Geschäftsmodell sind wir zunächst im erneuerbaren Bereich ein Projektierer. Das heißt, wir bauen Anlagen. Da kann das Thema Speicher schon vorkommen, kommt es auch vor, aber eher im großen Maßstab. Also nicht Einzelhaushalt, sondern hast irgendwo eine Megawattanlage, Photovoltaik und hast das Thema Speicher dabei. Kann ich dir gleich nochmal erzählen. Und da kommt das Thema kleine Speicher nicht vor, weil wir einfach im großen Maßstab unterwegs sind. Also wir sind da ganz klar abgegrenzt, nicht die Company, die im einzelnen Haushalt obendrauf 5 Kilowatt Photovoltaik macht und unten im Keller ist dann der kleine Speicher. Das ist nicht unser Geschäftsmodell.
Gut, aber viele Speicherhersteller haben ja von klein bis groß skalierbare Modelle.
Oder virtuelle Kraftwerke.
Ja, oder selbst Tesla macht das ja. Die haben ja
sehr. Ja, aber das sind halt Hersteller, die was verkaufen. Ja. Wir sind keine Firma, die etwas verkauft an Endkundenhaushalte, sondern wir sind dort, wenn wir also Business Talk würde sagen, B2B unterwegs. Ja. Das heißt, wir bauen Megawattanlagen im Wind- und im PV-Bereich, auch im Wasserkraftbereich, für Betreiber, die dann den Strom verkaufen.
Ah, okay.
Also wir sind eigentlich wie ein Bauträger, also ich mache es immer, jeder kann sich vorstellen, Häuser, das ist vielleicht einfacher. Wir sind ein Bauträger, wir bauen das Haus hin oder das Gewerbeimmobilie, verkaufen das an einen Fonds, ja, und der Fonds vermietet es dann halt und betreibt es und macht Hausverwaltung und so weiter. Ja. Und da sind wir natürlich... Da kommt die Spezialität bei uns, dass wir den Fonds auch noch selber auflegen, die Kunden dafür suchen und dann selber Betreiber sind. Ja, das ist der zweite Ast der Firma. Aber zunächst mal haben wir im erneuerbaren Energienbereich kein Kleinkundengeschäft, sondern halt, wir machen halt richtige Versorgungsanlagen.
Ja. Also ist es ja auch, so wie ich das verstanden habe, habt ihr ja vier Geschäftsbereiche, wie ihr das, also ihr nennt das ja, Renewables, das ist dann wahrscheinlich der Bereich Projektierung.
Das ist erneuerbare Energien bauen, genau.
Ja. Mhm. Dann haben wir Power, da geht es dann mehr um den Bereich,
Ja, Power ist klar, das ist Stromverkauf. Also wir haben einen eigenen Bilanzkreis, so wie Naturstrom, so wie, weiß ich nicht, jedes Stadtwerk. Mhm.
Greenpeace Energy
und so weiter, ja. Und wir verkaufen einfach Strom an Tante Erna. Ja.
Also ich jetzt hier in Berlin-Kreuzberg, kein Kunde von
Greenpeace. Ja, richtig, genau. Das hat diese Power, da kommen wir auch wieder beim Thema Speicher vorbei, weil dort sind unsere Kunden, in dem Geschäftsbereich sind die Kunden Endkunden, also wirklich Leute wie du und ich. Ja. Und da kommt das Thema Speicher womöglich dann schon nochmal später zum Tragen, weil die brauchen vielleicht einen Speicher, vielleicht ist es ein Geschäftsmodell, dort mit Speichern zu arbeiten. Machen ja viele Speichersteller auch, versucht man ja auch im Schwarm dort zu arbeiten. Aber für uns hat es zunächst eine perspektivische Aufgabe, weil wir Strom erzeugen mit den erneuerbaren Anlagen, auch in den Fonds. Und die Idee ist, dass man, wenn die Regulatorik es zulassen mag, hoffentlich bald, ja, dann könnte man zum Beispiel eine Windanlage bauen und den Strom den Menschen vor Ort zum deutlich günstigeren Tarif verkaufen, solange sie innerhalb irgendeiner Grenze leben. Ja, also das muss doch sein, ja, dass man, wenn man die Windanlage schon vor Ort hat, dass man den Strom auch entsprechend günstig kriegt oder zu besonderen Konditionen oder was auch immer. Ja.
Und was ist da?
Und dafür brauche ich natürlich einen Bilanzkreis und muss Endkundengeschäft machen können, damit ich das direkt bei mir im Haus verknüpfen kann. Das ist die Idee von Power.
Gut, es geht ja, wenn man dann, also es gibt ja Speicherhersteller, die dann in die Vernetzung gehen, also die Sonnen. Also Sonnen oder Wesenec oder wer auch immer, aber deren Geschäftsmodell ist ja dann viel eher dann so an dem Regelenergiemarkt auch teilzunehmen, ne, und da Geld zu verdienen. Aber
gut. Genau, wir haben da in dem, vielleicht nochmal zu dem Speicher zurück gerade, wir haben letztes Jahr vorgehabt, einen Großspeicher zu bauen bei einer Windkraftanlage und dort dann sozusagen auch am Regelenergiemarkt teilzunehmen, aber auch ein Shift zu machen auf der Zeitachse und auch im Handel, im EEG-Bereich nochmal ein paar Cent mehr zu verdienen oder ein paar Zehntel Cent.
Ja. Egal.
Egal, also zu handeln mit dem Strom und einzuspeichern, ihn auf die windarmen Zeiten zu verschieben, also mit dem Thema umgehen zu lernen im großmaßstäblichen Bereich. Und mussten lernen, dass die Regulatorik des EEG, also der Einspeisevergütung, ist nicht momentan noch nicht wirtschaftlich zulässt. Also man muss die Einheiten Windanlage erzeugt und das Netz und den Speicher eben so stark regulatorisch trennen, dass ich das Zusammenspiel, was ich eigentlich will, nicht machen kann.
Okay.
Wird von allen beklagt, aber ist halt jetzt erstmal so. In Frankreich haben wir eine solche Hybridanlage, das ist sozusagen der Fachausdruck, der jetzt gerade hochkommt seit einigen Jahren, Photovoltaikanlage, 1 Megawatt betreiben wir auf Korsika mit einem Großspeicher zusammen. Mit einem französischen Projektentwickler zusammen gemacht und kriegen dort dann eine Vergütung von der Regierung, die dann aber fordert, dass man den Strom halt auch bis zu gewissen Uhrzeiten nachts liefern muss. Ja, also die fordern quasi den Speicher mit einer bestimmten Funktionalität. Ich muss tagsüber einspeichern und abends abgeben. Das machen die natürlich, das ist das absolute Inselmodell, weil die ja dort wahnsinnig teuer Strom produzieren mit ihren Ölkraftwerken, ja, da kommt der Tanker, Öl und so, alles Wahnsinn. Und die versuchen da sehr verzweifelt mit der Solarenergie, die ja dort reichlich Möglichkeiten hat, dann auch Vergütungsmodelle zu machen. Hochspannend für die griechischen Inseln, für die französischen Inseln und so weiter.
Auch so Madeira und so weiter, ja, gleich darunter. Ne?
Genau. Also das haben wir jetzt zum ersten Mal in Korsika getestet, ist ein Zukunftsmodell. Und lernen natürlich auch den Speicher kennen, Großspeicher, weil das ist wichtig. Aber ich habe zum Thema Speicher innerlich bin ich der Meinung, dass wir eigentlich in einem Deutschland eigentlich energiepolitisch die nächsten 5 bis 10 Jahre keinen Speicher brauchen. Ehrlich nicht.
Also, oder man darfst du dir aber, glaube ich, in der Branche nicht so viele Freunde mit der Meinung.
Ja,
das ist ja eigentlich so next hot shit ist doch der Speicher. Alle reden über den Speicher.
Ja, das ist ja richtig, aber ich kriege momentan keinen wirtschaftlichen Case aufgestellt. Also das ist alles, nicht plausibel. Und das hat auch einen guten Grund. Ich habe ja noch wahnsinnig viele fossile Anlagen abzuschalten, bevor ich überhaupt mal ein Problem hatte mit zu viel Sonnen- oder Windstrom. Dass wir jetzt Windstromanlagen abregeln, hat ja nur damit zu tun, dass die Braunkohlekraftwerke durchrennen oder Atomkraftwerke durchrennen. Und das heißt, ich habe bestimmt noch mindestens 10 Jahre, bis ich mal an einen Punkt käme, wo man sagt, ui, jetzt müssten wir es doch mal einspeichern, den Strom. Und dann ist die Technologie doch deutlich günstiger. Und vielleicht kommen wir dann an den Punkt, wo man sagt, aha, die Elektromobilität hilft uns womöglich weiter. Nur als Idee. Also warum muss ich jetzt für unwirtschaftliches Geld Speicher kaufen, auch kleine Speicher? Also ich gehe da gerne in den Streit mit den kleinen Speicherherstellern, weil ich finde, dass das ein bisschen Shishi ist tatsächlich. Ja, es geht am Punkt vorbei.
Die haben ja, glaube ich, auch eben diese regulatorischen Hürden mit, was weiß ich, um dann am Regelmarkt Regelenergiemarkt teilzunehmen, dass sie im Prinzip jede einzelne Anlage irgendwie präqualifizieren müssen und so weiter. Das ist auch
wahnsinnig
aufwendig. Muss der Horror sein, muss der wahnsinnige Horror sein.
Also man könnte sich schon vorstellen, dass man vor allem im Schwarm, wie das ja an den Sonnen auch denkt, auch total richtig ist. Die sind halt ihre Zeit voraus und vielleicht ist es das falsche Land, in dem wir da sind mit dem Ding.
Ja, die haben eine richtige Gesellschaft daher mittlerweile mit Shell.
Genau, eine richtige Gesellschaft, also wo man auf die Zukunft das aufbaut, da ist es total richtig. Ja, also will ich jetzt, das ist total gutes und richtiges Geschäftsmodell mit der richtigen Idee, aber ich brauche es jetzt gerade nicht und jetzt ist es gerade nicht wirtschaftlich. Jetzt geht es darum, energiepolitisch oder von dem, wo ich Geld verdienen kann als Firma oder als Investor oder als einzelner Mann, ist einfach erneuerbare Energien bauen, in Betrieb nehmen, betreiben. Das ist das, was jetzt gerade wichtig ist.
Ja, und wir müssen Kapazitäten aufbauen. Ja, und wie ist das denn aktuell? Also ihr habt ja schon wirklich viel gemacht, auch seit vielen Jahren projektiert ihr erneuerbare Energien. 350 Energieanlagen steht auf der Homepage, 240 Megawatt Gesamtleistung, 800 Megawatt in der Pipeline. In Deutschland wird ja aktuell nicht so viel Solar gebaut, oder nicht? Außer jetzt an den einzelnen Häusern.
Ja, und die Frage?
Die Frage ist, wo produziert ihr den Strom eigentlich?
Wir sind, wir kommen aus einer Zeit, wo wir natürlich die ersten 10 Jahre oder die ersten 5 bis 10 Jahre haben wir kleine Solaranlagen gebaut, also viele Anlagen, wenig Megawatt. Und kommen in den letzten Jahren, wir sind dann 2013, 14 in den Wind gegangen, für ein süddeutsches Unternehmen auch schon früh, aber natürlich sind die großen Player im Wind aus Norddeutschland auch schon 20 Jahre am Wind machen. Ja, die sind also auch sehr starke Companies, sehr zu Recht, sehr tolle Firmen. Wir in Süddeutschland sind ja da eher einer von wenigen Mohikanern, die überhaupt über Windenergie nachdenken.
Und, wenn ich das so politisch oder in der Presse verfolge, Süddeutschland, darfst du überhaupt darüber nachzudenken, nee, über Wind, ohne gesteinigt zu werden?
Aber ist ja auch eine schöne Rolle, wenn man
zu der Bad Guy ist.
Ne? Der Asterix oder so. Aber genau. Wir bauen ja auch in Bayern kaum was. Ja.
Ich glaube, zwei Projekte sind in diesem Jahr bisher realisiert worden.
Ja, genau.
Exakt zwei.
Also genau. Insgesamt ist Bayern schon das Land mit der meisten Photovoltaik.
Ja klar, ist natürlich auch mehr Sonneneinstrahlung als im Norden. Im Norden habe ich mehr Wind als im Süden. Also das macht doch alles erstmal in Anfang Sinn. Ja. Und wir haben viel Photovoltaikprojekte gemacht, haben viel Windprojekte inzwischen gemacht, haben eine sehr starke Windpipeline in Deutschland. Also Deutschland ist für Wind Onshore für uns. Wir haben ein bisschen entgegen dem Branchentrend viele Projekte, die in die Umsetzung gehen werden in den nächsten 2, 3 Jahren. Mhm. Das ist atypisch, weil wir halt in den Jahren, wo andere gerade geboomt haben, haben wir noch ein bisschen hamstermäßig gesammelt. Da waren wir ein bisschen zu spät, könnte man sagen, da profitieren wir jetzt davon. Aber es ist jetzt auch ein bisschen atypisch vielleicht. Und sind ansonsten in Südeuropa tätig und in Südeuropa dann in Spanien und Frankreich und Italien. Das hat alles jeweils bestimmte Gründe, auch Opportunitäten mit Partnern oder Mitarbeitern, die da sehr gut aufgestellt sind, aber auch mit einer strategischen Grundsatzentscheidung, weil wir gesagt haben, also als Firma erstens kannst du nicht nur auf Deutschland zählen, weil die Politik einfach so schlimm ist, dass man da kein Geschäftsmodell drauf aufbauen kann. Es ist so schlimm, dass ja alle Firmen pleite gehen, links und rechts. Und dann haben wir schon immer gesagt, okay, wir brauchen andere wirtschaftliche Standfüße. Und dann kam natürlich eine ganz besondere Entwicklung, nämlich in Südeuropa, der durch die fallenden Preise im Solarbereich, die Grid Parity. Wir erleben jetzt sehr stark, machen wir selber jetzt auch schon, in Spanien und Italien und auch Südfrankreich, dass wir den Strom so produzieren können zu Preisen, dass wir ihn auf dem Markt verkaufen können.
Also so PPA. Absoluten
ja. Weltmarktpreis. Das erste, einfach Preise. Wir haben in Spanien produzieren wir erstmal ganz platt unter 4 Cent die Kilowattstunde. Wow. Das ist natürlich die doppelte Sonneneinstrahlung.
Klar.
Ja, und dann führen wir einen schlechteren Zins bei der Bank und so. Also das ist alles so ein bisschen relativ dann. Aber wir können dort den Strom zu Preisen verkaufen, dass der Markt den haben will. Haben wir jetzt den ersten Vertrag abgeschlossen für eine 12-Megawatt-Anlage, die gerade fertig gebaut wird. Und das ist eine Vorbereitung auf viele große Anlagen. Und das ist etwas, was wir in Europa insgesamt erleben werden. Die Preise werden auch in Deutschland noch weiter runtergehen, in der ganzen Welt. Wir werden es in Deutschland auch erleben. Und wir machen jetzt in Südeuropa den großen Solarschub. Spanien wird innerhalb von wahrscheinlich 5 Jahren führend in Europa sein, was Photovoltaik angeht, mit Sicherheit. Mhm. Da sind Netzanschlüsse gemeldet, das ist Wahnsinn. Da sind wir auch dabei. Und Italien macht gerade auch Riesensprünge, weil eben die wirtschaftliche Entwicklung so ist, dass man keine Politik mehr braucht. Die Politik ist in Südeuropa raus. Mhm. Ja, ich brauche halt nur noch Baugenehmigungen. Also ich muss Flächen haben, die...
Es würde in Deutschland ja schon reichen, um das wieder alles auszubremsen. Ich brauche nur Baugenehmigungen.
Nein, das ist nicht so. Ich habe Baugesetzbücher, ich habe Bebauungspläne, ich habe die Regulatorien und man will ja auch Gewerbegebiete, obwohl die nicht jeder will. Also das ist dann ein ganz normales Spiel. Aber ich brauche nicht einen Einspeisetarif, der von irgendwelchen komischen Menschen ausgehandelt wird. Und damit sind wir jetzt von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig und wir sehen in Italien und Spanien und Frankreich ist noch ein bisschen schwieriger, aber wir sehen in den beiden Ländern, dass die Investoren reingehen und die bauen diese Anlagen. Und da sind wir, das ist eine ganz wichtige Entwicklung für die Erneuerbaren in Europa und weltweit.
Ist denn in Spanien, wie gesagt, aus meiner recht begrenzten PV-Projekt-Entwicklungszeit, weiß ich, dass in Spanien und in Italien oft das Problem ist, dass die Netzanschlusskosten sehr hoch sind. Ist das nach wie vor ein Problem oder hat sich das irgendwie gelöst?
Ja, das ist ein Problem. Das ist vor allem für Projektierer ein Problem. Die sind sozusagen auf eine Gesamtwirtschaftlichkeitsberechnung erträglich. Aber wir haben natürlich zu einem sehr frühen Zeitpunkt in der Projektentwicklung, nämlich direkt nach der Landsicherung, muss man den Netzknoten sich eben sichern. Und da legst du dann quasi schon Millionen hin, hast aber immer noch in der Projektentwicklung irrsinnige Risiken, weil dann kommt ja die Umweltschutzprüfung und die Baugenehmigung. Und das ist eigentlich ein Gesetz, was dazu gemacht ist, dass die Iberdrola und ein paar andere halt das sich unter anderem sich aufteilen könnten. Das ist, genau so ist es. Und da versuchen halt Projektentwickler wie wir durch entsprechende Finanzierungsmechanismen trotzdem in den Markt mitspielen zu können. Weil es ist ein sehr, man muss da auch da Tempo reinbringen und da gibt es schon auch wirklich was zu verteilen, würde man sagen. Also es ist ein sehr interessanter Markt. In Italien ist es nochmal ein bisschen anders. Auch dort zu einer gewissen Phase muss man da Netzanschlüsse reservieren, funktioniert wieder anders. Nicht ganz so dramatisch wie in Spanien. Aber es geht und wir machen das, ja. Und machen andere wie die BayWa zum Beispiel, die auch ein großer Player ist, die machen das auch. Ne?
Ja, jetzt eigentlich haben wir ja so ein bisschen angefangen, die Geschäftsbereiche zu beleuchten. Jetzt sind wir voll in den Projekten gelandet. Ich weiß, also, das ist sein Thema, aber ich kriege mein Baby auch nur mit, nämlich das Thema Mobilität. Das ist dann eher mein Thema. Also wir haben uns jetzt mal so ein bisschen im Geschäftsbereich Projektierung, Projektentwicklung angeguckt, Produktion, Vertrieb bis zum Endkunden, den Bereich Finance, also ihr finanziert euch im Prinzip, oder zumindest das Eigenkapital holt ihr euch über eure Anleger, über eure Community. Ja. Ist ja wahrscheinlich immer eine EKF, also eine Eigenkapital-Fremdkapitalfinanzierung, und das EK holt ihr halt über Genussschein oder was auch immer. Ich möchte jetzt ja auch nicht zu sehr in diese Börsenthemen eintreten. Mhm. Dann habt ihr noch, bevor wir dann zur Mobilität kommen, den Bereich Experience. Das fand ich ja ganz spannend. Was kannst du denn eigentlich zu eurem Bereich Experience sagen? Also ich habe nur gesehen, dass da 30 Leute unterwegs sein sollen als Berater.
Ja, das ist tatsächlich ein Geschäftsbereich, der auch wie oft bei solchen Unternehmen, eine Geschichte hat, eine spezielle Geschichte. Also zunächst mal ist es natürlich wichtig, dass man auch, wenn man die Städte in Green Cities transformieren will, dass da auch einen Haufen Themen erstmal zu besprechen gibt. Also da muss man beraten, da muss man Partizipation machen, also Bürger mitnehmen, da muss man überzeugen, und das ist das Geschäft eigentlich dieser Company, dass man im kommunalen Bereich viele Prozesse begleitet, die zu Energienutzungsplänen oder Verkehrsplänen führen oder solchen Dingen. Die Geschichte von der Firma ist allerdings noch ein bisschen anders. Es gibt da noch einen Bereich, der mit dem öffentlichen Raum zu tun hat, Nutzung des öffentlichen Raums in dieser Company, mit der Experience. Und das liegt daran, dass wir zu Vereinszeiten, von denen ich ja vorher erzählt habe, also Anfang der 2000, da haben wir große Festivals in der Stadt veranstaltet. Damals ging es in den Städten darum, den Autos die Straße wegzunehmen und dort lieber mal ein buntes Fest zu feiern. Das könnte man hier heute immer noch sagen, ne?
Ja, ich wollte sagen, wir sitzen hier in Berlin-Kreuzberg, also willkommen, wir gehen nachher aus dem Büro raus oder auf die Straße, weil da machen sie das auch so jede Nacht,
die Feste. Das ist noch nicht 1. Mai, wir haben noch nicht 1. Mai.
Ja, ja, genau, aber so müssen wir nur darüber die Bergmannstraße, da kamen sie alle auf der Straße rum schon.
Genau, wir hatten in München nach einigen Versuchen und Anläufen es tatsächlich geschafft, unsere Leopold- und Ludwigstraße komplett zu bespielen. Das ist ja unsere Prachtmeile, unsere Königsstraßen sozusagen und machen dort inzwischen zweimal im Jahr ein ganzes Wochenende Festival mit bis zu 250.000 Menschen, die das besuchen. Also es ist nach Oktoberfest in Tollwood das drittgrößte Festival in Bayern.
Wie nennt sich das?
Street Life Festival und das machen wir seit 2001. Und auch da kam damals das Finanzamt zum Verein und hat gesagt, ja, ist ja schön, dass ihr so tolle Feste macht, aber wenn ihr mehr Würstchen verkauft, ja, als dass ihr euch um eure ideellen Dinge kümmert, dann machen wir euren Laden zu.
Ja, Gemeinnützigkeit
hin und her. Gemeinnützigkeit, ja, also hier Würstchen verkaufen. Ja. Und dann haben wir zwar rumargumentiert, aber Prozessergebnis war, dass wir eine Firma ausgegründet haben. Die haben wir sogar noch vor der Green City Energy ausgegründet, eine Green City Projekt GmbH. Und das ist die heutige Experience. Ja. Die wir jetzt in der Umstrukturierung der Green City AG untersortiert haben. Und die Experience, was die macht, ist, die geht in die Städte und berät die Städte, wie man sie verändern kann im Verkehrsbereich, in Mobilität, Stadtplanung, auch Energienutzung und zur Partizipation, also zum Mitnehmen der Bürger, gehört auch das Thema Bürgerfeste, Straße bespielen. Die Veränderung, die später mal sein kann, vielleicht auch schon mal zu zeigen, wenn man die Autos rausnimmt, indem man dort entweder Feste feiert oder nur Dinge darstellt oder die zum Flanieren einlädt. Also das ist ein richtiger Geschäftszweig geworden, dort einfach das bildlich zu machen und ein bisschen mit Kommunikation und Marketing auch die Städte zu bespielen. Weil sonst kriegst du die Leute nicht mitgenommen. Also wenn man sich heute fragt, was ist Bürgerbeteiligung? Ja, das ist immer so ein Freakword schon fast, ja. Dann ist es eigentlich so, dass man da echt investieren muss. Man muss reden, man muss den Prozess begleiten und zwar ernsthaft und authentisch und man muss es einfach auch zeigen, ja. Darstellen, spielen, sonst wird das nichts. Ja. Also wir sagen jetzt, heute sagen wir mit der Green City Experience, man muss eigentlich die gesamte Stadt zum Reallabor machen, also in der gesamten Stadt Experimentierzone ausrufen, nicht irgendwie nur in einer Straße in Kreuzberg oder irgendwas, sondern die gesamte Stadt, weil nur im Gesamtkontext kriegst du die Veränderung auch gespielt. Und dann dürfen auch Fehler passieren. Und dann baust du es wieder zurück und so. Also ich glaube, da müssen wir hin. Und das ist die Experience.
Wow, das ist ja eine richtig große Nummer, also eine richtig große Vision.
Ja, wir kleiner machen wir es immer nicht. Ja.
Ja, und was denkst du, politisch, auf welcher Ebene muss eben dieser Dialog stattfinden? Auf Bundesebene wahrscheinlich ist auch gut, aber wahrscheinlich schon wirklich auf kommunaler
Ebene. Wir sind hier auf kommunaler Ebene erstmal. Also uns geht es um die Cities, Green City. Und das heißt, wir reden mit Bürgermeistern, wir reden mit sogenannten Stakeholdern, ja, die in der Stadt irgendwas zu sagen haben. Das sind Firmen, das sind Bezirksausschüsse, das sind Stadtparlamente, das sind Stadtwerke, das sind Genossenschaften. Also alles, was da so Rang und Namen hat und was auch was zu sagen hat in der Stadt, die müssen ja alle in dem Prozess eine Rolle spielen. Wir sind auch viel im ländlichen Raum unterwegs. Sind das Landkreise, die mit irgendwelchen Kreisstädten zusammenspielen. Dort gibt es ganz viele Mobilitätsprobleme. Also wir schauen immer so auf die Städte und dann sind ja lauter so Sharing-Dinger, die da unterwegs sind, ja, und auf dem Land, da gibt es nicht mal einen Bus, der fährt, ja, also das ist...
Ja, aber auch diese Mobilitätskonzepte kommen viel aufs Land, also ich habe relativ viel in Deggendorf zu tun, also auch beruflich, und da sitzen halt auf dem Campus auch die Ewald-Leute, das ist Carsharing in der Provinz, das schreiben die sich aufs Auto, also ich, in dieser Stelle mal schöne Grüße an die Ewald-Leute von der Technischen Hochschule Deggendorf.
Ja,
tolle, tolle Bande. Ne? Also, aber es ist natürlich klar, alle gucken immer auf die Städte, weil da sieht man die Verkehrsprobleme ja viel geballter als auf dem Land. Und auf dem Land heißt es immer nur so, wir freuen uns, wenn wir diesen dreimal am Tag ein Bus fährt.
Ja, genau. Also da das ist ein weites Feld für unsere Gesamt-Green-City-Firma. Unsere Gruppe, würde ich sagen, die Experience ist im Vorfeld tätig, um das, was man nachher vielleicht auch in der Umsetzung hat, also was man wirklich investiv baut, finanziert, umwandelt, was man vorher besprechen und bespielen muss. Das ist ein Prozess und ohne diesen Prozess am Anfang kriegst du auch die Leute nicht mitgenommen, dann kriegst du auch keine politischen Entscheidungen zum Beispiel. Das heißt, das ist vielleicht der wesentliche Aspekt. Wir haben in München zum Beispiel die Debatte, das gibt es in Süddeutschland viel, ich weiß nicht, ob das hier auch ein Thema ist, im Norden, dass man vielleicht hier und da Verkehrsprobleme mit Seilbahnen lösen könnte. Das ist ja in der Mobilität so ein Sprech. Ja, das hat auch was zu tun mit Höhenunterschieden oder wo man vielleicht Flüsse überwinden muss.
Ich kenne das nur aus Wuppertal, aber das ist schon seit 100 Jahren oder sowas. Ja,
das gibt es das gibt's weltweit relativ viel inzwischen. In Südamerika gibt es so tolle Projekte, wo man sehr bergige Städte, Höhenunterschiede sehr schnell mit öffentlichen Verkehren überwindet, indem man einfach Seilbahnen baut.
Das macht Sinn. Ne?
Das macht Sinn. Die sind auch sehr schnell, sehr professionell, überhaupt kein Problem. Und das Thema ist bei diesen Konzepten, könnte zum Beispiel, also wenn man sich Stuttgart anschaut, könnte für Stuttgart ein Thema sein. Ja?
Lissabon ist ja Lissabon, so ein klasse Riesenthema. Ja.
Genau, also gibt es genug Beispiele, wo es ein Thema sein könnte. Mit Berlin ist es vielleicht nicht das.
Hallo, unser höchster Berg ist, glaube ich, 80 Meter.
66 Meter hier.
Nee, ist ja kurz. Nee, das andere.
Ich bringe euch so einen kleinen Skilift aus.
Ich glaube, der höchste Berg Berlin ist sogar noch ein Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, also, wir haben keine Berge. Genau, also vielleicht ist es kein Berliner Thema, aber es ist, es gibt genug Städte und Regionen, wo es ein Thema ist. Und
auf jeden Fall. Ja.
Dort muss man aber, wenn man sowas machen will, Seilbahn, das hört sich erstmal so komisch an. Ist aber so ernsthaft gemeint, dass man dort erstmal in einen riesigen Prozess gehen muss. Sonst hat man ja erstmal nur Widerstände.
Ja.
Veränderungen sind immer Widerstände. Und was wir brauchen, ist, das ist jetzt in aller Munde, auch gerade mit der Fridays for Future-Bewegung, was wir brauchen und was wir sehen werden, sind riesige Veränderungen. Und die Veränderungen brauchen alle eine Begleitung und, einen Prozess dazu. Und wenn man das nicht macht, wird das ein Kulturkampf werden in unserem Staat und zwar auf allen Ebenen. Ja. Und deswegen ist Green City mit einer Company, mit einem Bereich Experience, treten wir an, um diese Transformation wirklich inhaltlich und partizipativ zu begleiten. Ein Riesenpferd. Das ist, und vielleicht können wir es auch, das ist vielleicht auch von uns immer ein Merkmal, wir können es vielleicht auch nur exemplarisch zeigen, wie es geht und dann hoffen, dass viele andere Firmen und andere Menschen das oder Kommunen das auch nachmachen. Mhm. Wir werden als Green City nie Deutschland bespielen, ja? Aber man kann zeigen, wie es geht und wir wurden in vielen Sachen schon oft kopiert und das ist, und da hoffe ich, dass wir da dann auch Erfolge haben.
Ja? Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Bereich Drive, nennt die jetzt Mobility. Mhm. So wie ich es verstanden habe, also zumindest das, was nach außen getragen wird, ihr habt euch an Emmy beteiligt.
Ja.
Emmy ist ein Roller-Sharing-System, Emmy.
Hier aus Berlin.
Ursprünglich aus Berlin, aber in diversen Städten. Ich glaube, also auf jeden Fall auch in München sehr aktiv. Hamburg, ja. Soweit ich weiß.
Düsseldorf und jetzt Neu-Wien.
Wien. Da gibt es ja ganz viel zu sagen. Zum einen erstmal zu dem Finanzierungsmodell. Also, wir haben wieder gesehen, ihr investiert Geld in Emmy, ihr beteiligt euch. Also, ihr habt nicht irgendwelche Altgesellschafter herausgekauft, habt keinen Exit gemacht, sondern ihr fördert das Wachstum von Emmy, ja. Dass da neue Roller gekauft werden können, neue Städte bespielt werden können, was auch immer.
Ja.
Das ist so erstmal das Grundkonzept. Auch was ihr da anbietet mit 7% voraussichtlich, also das ist ja alles nachlesbar auf eurer Website. Aber das die erste Frage, die sich für mich gestellt hat, wie viel habt ihr denn bisher schon in Emmy investiert, wenn du das überhaupt sagen darfst, jetzt hier so öffentlich? Also welche Größenordnung, von was reden wir denn hier eigentlich?
Ja klar, also das kann ich schon sagen. Also vielleicht noch dazu der Geschäftsbereich, den wir jetzt noch nicht angeschaut haben, machen wir da mal gleich, ist der Finance-Bereich. Ja, der Finance-Bereich ist bei uns nichts anderes als ein bisschen die Klammer, das ist unsere Bürgerbeteiligung, also unsere Fonds. Wir haben fast 30 Fonds schon oder über 30 Fonds schon aufgelegt in den 20 Jahren. Und einer von diesen Fonds, der aktuelle, nennt sich Smart Mobility, der finanziert eben das Wachstum von Emmy. Also das ist sozusagen der Hergang. Wir haben in dem Fall, da sind wir seit 20 Jahren auch immer dabei, die aktuelle Regulatorik anzuschauen. Das sind alles BaFin-geprüfte Prospekte, die dann irgendwie da entsprechend, ja. Aber es verändert sich auch in den letzten 20 Jahren wahnsinnig verändert, auch der Kapitalmarkt. Also man ist anders reguliert inzwischen. Und wir bieten dann die Kapitalanlagen unseren 10.000 Kunden an und versuchen natürlich auch neue Kunden zu gewinnen. Und in dem Fall haben wir einen Fonds gebildet, der von den Kunden Kapital einwirbt, in Form von Genussrechten in dem Fall. Das ist das neueste Regulativ, was da angeboten wird in einem niedrigeren Segment. Also man darf da nicht mehr als, glaube ich, 8 Millionen Euro einwerben. Was man da jetzt nicht braucht, ja. Aber wenn du mehr als 8 Millionen für irgendwas einwerben wollen würdest, dann müsstest du eine andere Risikoklasse abbilden und andere Prospekte bilden und so weiter.
Ja.
Also es hat damit zu tun, eher so mit diesem Kapitalmarkt hat das eher zu tun. In dem Fall haben wir bis zu 3 Millionen Euro in den Prospekt geschrieben. die wir einwerben von den Kunden und dann direkt als Eigenkapital in die EMC, das ist die Muttergesellschaft von EMI, also das ist die EMI-Gesellschaft, dann auch investieren als Wachstumsinvestition. Also es ist im Grunde eine Kapitalerhöhung, die wir gegangen sind in Form mit anderen Investoren, die da auch reingegangen sind. Ja, oder Altgesellschaften, die Kapital auch gleichzeitig erhöht haben. Also wir haben eine Wachstumsfinanzierung gemacht und dann auch Anteile erworben. Okay. Für die Green City, beziehungsweise dann in dem Fall stellvertretend für die Anleger. Haben aber von der Green City AG auch selber Kapital
eingeschossen. Wird auch selber gezeichnet.
Ja, wir haben auch selber gezeichnet, ja.
Okay, jetzt reden wir über Elektroroller in der Stadt. Wir haben ja, das ist ja eigentlich unser Thema als Just, also wir sind mit diesen UNO-Rollern durch drei Tage durch die Stadt gefahren. War eigentlich lustig, hat aber auch ein paar technische Katastrophen gegeben.
Technische und ja, ich muss noch im anderen Podcast mal erzählen, ich bin von diesen Leimrollern richtig böse runtergefallen.
Ja, also hier diese Stickroller?
Oder? Ja.
Adjust, okay. Das ist was anderes.
Ne? Also nee, das ist schon klar, aber das kannst du mal kurz erzählen. Nee, wie viele Meter bist du gekommen? Vier?
Ich hatte ja überlegt, die stehen ja über in der Stadt rum und so weiter. Eigentlich fand ich die auch gar nicht so cool. Die stehen halt überall, stellen alles zu und was. Das ist bestimmt auch eine totale Vermüllung. Aber ich dachte, okay, für Energy Load fahre ich die mal ein paar Mal und mache einen Fahrbericht. So, 3-4 Mal hat es auch gut geklappt und dann war es ein bisschen nass und die Straßenbahnschiene war mir im Weg.
Oh ja, super.
Und das war dann wie so ein Puck beim Eishockey und ich habe halt wirklich 3 Tage oder eine Woche bin ich hier mit kaputter Schulter und es hat alles wehgetan.
Ihr hättet das sehen müssen, also das ging dann wirklich so, kannst du mir mal bitte den Schuh zumachen, ich kann mich nicht bewegen. Was sehr lustig, sonst ist er ja sehr sportlich hier.
Du bist ja nicht der Einzige, dem das so gegangen ist.
Ich glaube auch nicht. Nee, das ist echt, muss man echt aufpassen mit den Dingern, die sind gefährlicher, als sie erstmal aussehen. Und
ich glaube, wichtig ist also wir haben das ja auch beobachtet, alles auch seit Jahren schon, beobachtet man ja diese Sharing-Szene und das ist ja, da gibt es ja mehrere Megatrends und der Haupttrend, der uns ja alle sozusagen aufhorchen lässt, ist, dass der Sharing-Markt insgesamt massiv wächst.
Ja.
Massiv.
In allen und Bereichen.
Auch in allen Prognosen weltweit ist es das Megathema, was jetzt kommt.
Ja.
Noch mehr als selbstfahrende Autos ist ja das Sharing-Thema, ist ja noch viel bedeutender eigentlich. Und ganze stadtplanerische Tätigkeiten basieren ja darauf, dass man die individuellen Besitztümer abschafft und dann nur noch hier so Gemeinschaftsautos oder Roller rumstehen hat. Ja.
Das ist von Lenin damals auch überlegt. Ne?
Genau, also das ist am Kommen und wir schauen das natürlich auch an, was sind das denn jetzt für Geräte, die man da sozusagen vorfindet, mit denen man sich bewegen kann. Und wir kommen jetzt ja aus einer Gesellschaft oder aus einer Historie mit dem Green City Verein und wir haben damals Call a Bike sozusagen mit auf die Straße gebracht und erfunden und finden uns jetzt in diesem Jahr wieder und denken so, aha, guten Morgen, also seid ihr jetzt endlich soweit, ja, 20 Jahre später, also absurd spät und sagen, in einer Stadt, in einer, das ist dann ja egal, ob München oder Berlin noch größer oder Klein-Tübingen oder irgendwas, ja, ist es völlig egal, dass zunächst mal das Fahrrad neben dem Fußgänger die Hauptbedeutung haben wird, eindeutig, und neben dem Fahrrad vielleicht Elektrofahrräder. Und dann ist eigentlich da neben, und das Rückgrat ist immer der öffentliche Verkehr. Also öffentlicher Verkehr ist das, was die Mobilität macht. Und dann gibt es also Fahrrad und Fuß. Und das nächste Verkehrsmittel, was du brauchst, ist eigentlich dann zwischen dem, was dann Auto oder Transport ist, von Taxi oder was auch immer, ja, ist dann eigentlich noch dieser Elektroroller. Also hier
schnell von A nach B
kommen. Um das auseinanderzubringen, würde man früher sagen, die Vespa oder die Schwalbe oder irgendwas. Ja? Also so, was die Menschheit wahrscheinlich nicht braucht, wirklich, sind diese Tretroller.
Ja, Tretroller.
Das ist eigentlich etwas, was man nicht wirklich braucht, unseres Erachtens, ja, was aber totaler Spaß sein kann.
Also das ist so, Z-Tray braucht auch kein Mensch, aber genau. Spaß macht.
Das sieht und deswegen blöd aus, sind wir der Meinung, rein wirtschaftlich gesehen, das ist ein Fun-Produkt, das ist vielleicht für Touristen, das ist irgendwie sowas, ja, und da so. Aber für die Alltagsmobilität, ich gehe zur Schule, ich muss zur Arbeit, ich fahre von A nach B und von B nach C und dann nach D und dann wieder nach A zurück, ist das viel zu teuer, absurd teuer eigentlich, ja, und völlig umweltschädlich, weil das Zeug ja auch in der Nachhaltigkeit, also im Fußabdruck im ökologischen, eigentlich überhaupt nicht nachhaltig ist. Und es schafft keine neuen Verbindungsmöglichkeiten. Also man kann ja, das ist ein schönes Beispiel, man kommt eigentlich nicht viel weiter, als mit dem Fahrrad man kommen würde.
Ja.
Also es ist eher im Gegenteil, also weniger weit eigentlich.
Ja. Na der.
Ja, und das ist der Unterschied zu dem, was wir bei EMI eben kennen, jetzt mit den Elektrorollern, also den echten, mit denen man dann 50 fahren kann und auch zu zweit drauf sitzen kann. ist, dass ich eigentlich Autofahrten ersetzen kann. Und ich kann zwischen den öffentlichen Verkehren wirklich Distanzen überwinden, um Verbindungen zu schaffen, die ich vielleicht im öffentlichen Verkehr nicht schaffe oder wo mir das Taxi zu teuer ist, wo es auch Spaß macht, mal zu zweit individuell unterwegs zu sein. Also individuell ist ja auch ein riesiger Wert. Ja.
Diese Dinger machen ja auch einfach Spaß. Wir sind UNO gefahren, ich bin auch Emmy gefahren, ich bin die Coop-Roller gefahren hier in Berlin. Jetzt kommen wir ja gerade mal zu dem Thema Coop. Ja. Gestern erreichte uns ja die Meldung, dass Bosch und Coop sich hier aus Berlin innerhalb von 4 Wochen zurückziehen, und zwar mit einem riesen Paukenschlag. Ich glaube, das war auch ein riesen Paukenschlag in der ganzen Szene. Da haben alle ganz schön Schnappatmung bekommen. Mhm. Was kannst du uns denn eigentlich dazu sagen? Also das ist ja, du bist ja in der Szene sehr, sehr aktiv, und ich denke, du kennst ja die Coop-Leute oft, die Bosch-Leute, logisch.
Klar, klar. Coop ist ja anders als Emmy, hat eine ganz andere Entstehungsgeschichte. Also es ist eine Konzerntochter, war eine strategische Gründung aus dem Bosch-Konzern heraus, aus guten Gründen, und hat ja eigentlich hat weniger große Standbeine gehabt, aber sehr groß dann in Berlin, viel größer auch als Emmy gewesen, und in Paris, und die gehen jetzt raus. Und sagen wir so, alle, die in der Szene wirklich drin sind, die wussten das seit vielen Wochen und Monaten, war das klar, ohne dass man da hinter die Kulissen schauen kann, aber das war eigentlich bekannt, weil absehbar war, dass Bosch aus den operativen Tätigkeiten wieder raus will und wahrscheinlich wieder in die Zuliefertätigkeit geht. Also die würden ja, als Bosch würde ich mir auch überlegen, ob ich nicht lieber alle Roller mit meinem Antrieb ausstatte, anstatt irgendwelche
Sharing-Modelle in Berlin zu entwickeln.
Und taiwanesische Roller mit ihren Krankheiten in Berlin betreiben muss. Ja? Also das ist ja auch wirklich so ein bisschen abseits. Und man hat dann wahrscheinlich als Konzern, würde ich jetzt interpretieren, einen Pfad aufgegeben. Heißt aber für mich nicht, dass der Sharing-Pfad an sich schlecht ist. Ja? Also da muss man sehr ziseliert und fein aufpassen. Wir wissen aus der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Emmy, dass man halt schon sehr kostenklar mit solchen Betrieben umgehen muss. Also da kann man, da muss man schon sehr genau wissen, was man tut, sehr gut tracken, sehr gutes Reporting machen, sehr gute Effizienz fahren mit den Fahrzeugen, damit man überhaupt eine Chance hat in der Wirtschaftlichkeit. Und was aber auch bewiesen ist, da gab es einen wunderbaren Spiegelartikel vor 4 Wochen ungefähr, im Oktober, Ende Oktober, wo darauf hingewiesen wurde in diesem Spiegelartikel, dass tatsächlich das Roller-Sharing, also die Elektroroller, dass die womöglich unter den Sharing-Möglichkeiten die einzigen sind, die wirklich eine Wirtschaftlichkeit erzeugen können. Ja, da ist jetzt Coop für mich ein Ausreißer, der eher mit dem Konzernthemen zu tun hat. Wir haben zum Beispiel in Madrid 7 Anbieter, die sich darum streiten. Wir haben in Paris riesige Firmen. Also das ist in ganz Südeuropa viel verbreiterter. Die haben das ja auch schon viel länger, auch mit Stinkern, sage ich mal, mit Zweitaktern. Ja, das ist dort also schon ein älteres Geschäftsmodell. Und ich glaube, das hat eine Bedeutung in der Wirtschaftlichkeit, während hingegen die kleineren Fahrzeuge, also die
E-Scooter.
Die E-Scooter wirtschaftlich bestimmt schwierig sind, könnte ich mir vorstellen. Und die Carsharing-Autos auch noch schwierig sind, weil man da ja im Grunde auch nicht mehr verdienen kann als mit den anderen Fahrzeugen. Mhm. Aber da hat man so eine Tonne Kram irgendwie auch zu warten. Dann musste man das putzen und reinigen und saugen und weiß ich was alles, ja. Das muss der bei diesen anderen Fahrzeugen nicht. Also da ist...
Also die siehst schon, dass also in diesem, ich nenne es jetzt mal Roller-Sharing-Bereich, ohne weiteres eine gute Wirtschaftlichkeitsperspektiven gibt. Ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwie Geld verdient oder nicht. Ich denke, das wird doch jetzt hier nicht öffentlich gemacht werden. Mhm. Aber du siehst da schon die Chance, dass es da also irgendwie eine wirtschaftliche Nahmobilität, urbane Mobilität
geben kann. Ja, wir sehen die auf jeden Fall. Mhm. Wir haben uns das auch sehr genau angeschaut, bevor wir investiert haben. Für uns ist ein Credo, wenn wir Kleinanleger in Investments führen, dann sind wir zumindest selbst sehr überzeugt davon, dass das eine gute Idee ist. Wir machen das nur grundsätzlich solche Dinge, wenn wir eine Renditemöglichkeit sehen. Also wir investieren Geld in ökologische Dinge, aber es muss einen wirtschaftlichen Background haben.
Hat der auf 7% visiert pro Jahr als Rendite, beziehungsweise ja, 35% genau.
Das ist natürlich Jahre. In dem Fall endfällig. Das Investment ist ja darauf angelegt, dass wir als Investor reingehen, das Wachstum finanzieren und dann auch, wenn es groß geworden ist, wieder abgeben unseren Anteil und aus dem abgegebenen, natürlich also Endfälligkeit, dann einen Gewinn machen.
Also es geht also mehr um die Wertentwicklung als im operativen Cashflow, der generiert
wird. Du kannst bei einem Startup kannst du ja keinen laufenden Gewinn machen, weil du jedes Euro, der übrig bleibt, den würdest du wieder investieren in noch einen neuen Roller. Ja? Ja, das heißt, wir sind eigentlich permanent am Flotte ausbauen und dann, Mobilitätsbereich, da wird es immer mehr so sein, weil wir wahrscheinlich jetzt ein Jahrzehnt der sozusagen der Pionierfinanzierung haben werden und allerlei mögliche Modelle sehen, ob das jetzt Ladeinfrastruktur ist oder Betriebsmodelle für Sharing oder was weiß ich, irgendwelche Apps, mit denen man übergreifend öffentlichen Verkehr benutzen kann oder so. Das wird einen Haufen Investitionen bedürfen, wo vielleicht auch mal ein paar floppen.
Ja.
Und wir überlegen uns, das glaube ich bei Emmy keineswegs, also bin ich ganz überzeugt davon, aber wir müssen natürlich überlegen, wie wir mit Kundengeld hier umgehen. Das ist bei Kleinanlegern was anderes als bei Großanlegern.
Jetzt vielleicht eine etwas provokative Frage. Also zumindest in Berlin ist ja Emmy hier powered bei Vattenfall. Und Vattenfall schreibt zwar jetzt irgendwie in der U-Bahn, dass sie jetzt also der größte Grünstromkonzern hier im Osten sind, aber wir wissen alle, was da in der Lausitz oder wo auch immer passiert. Also dass Vattenfall ein Ökostromhersteller ist, über die Brücke gehe ich noch nicht.
Ja, da kann man sich schwer dran gewöhnen.
Ne? Ja, es hört sich immer komisch an. Ne? Und jetzt kommt Green City, macht hier einen auf Bürger-Ökostrom mit dieser ganzen Historie und legt euch mit faktisch Vattenfall ins Bett. Ist das, kann man das mal so provokativ so sagen?
Das man darf alles Mögliche sagen. Da bin ich ganz gelassen. Nee, das ist ein Werbevertrag. Und Vattenfall ist nicht beteiligt. Die Sponsoren, das ist wichtig. Die sind in Berlin und Hamburg im Sponsoring.
Ja.
In Düsseldorf ist ja eine Kooperation mit den Stadtwerken in Düsseldorf. Da kleben die mit drauf. In München klebt Green City mit drauf.
Ah, okay.
Ja. Hometown, also da kommt kein Vattenfall hin. Aber vielleicht könnte man sich vorstellen, dass das Sponsoring irgendwann ausläuft und wir als Investor dann darauf achten, dass da nur noch echter Ökostrom drauf klebt. Womöglich.
Vielleicht auch noch lokales Ost-Berlin-Brandenburg.
Da gibt es ja auch tolle Initiativen in Berlin. Da kann man dann nochmal drauf zurückkommen. Also da muss nicht Green City draufkleben, keineswegs. Das ist ein Emmy und fertig. Aber das ist natürlich auch erstmal nicht verwerflich. Wir haben immer die Sharing-Fahrzeuge immer auch mit Werbung kalkuliert. Das musst du auch tun. So wie ein Taxi auch Werbung drauf hat, sonst hast du einen Wettbewerbsnachteil, wenn du es nicht machst. Ja. Und das ist, muss natürlich dann schon sein. Ja.
Dann in eurem Bereich, in diesem E-Mobility-Bereich, in dem Drive-Bereich, wie ihr ihn nennt, da ist neben Emmy auch noch Adaptive City Mobilities auf der Website auf jeden Fall. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, wie soll ich sagen, wir haben ein Kooperationsprojekt gemacht mit mehreren anderen in einem Forschungsprojekt für ein Elektromobil, gefördert vom Bundeswirtschaftsministerium. Und dort ging es um, oder geht es auch noch um ein Kleinstfahrzeug, was unter einer gewissen Gewichtsklasse ist und deswegen geringere Zulassungsmöglichkeiten hat und im Taxibereich fährt. Oder vielleicht auch im Transportbereich in den Innenstädten, also ein absolut innerstädtisches Fahrzeug. Und unser Part war dabei, das Flottenmanagement auszuprobieren, also dass man sagt, man betreibt mal mehrere gleichzeitig. Das Ding ist jetzt, dieses Fahrzeug ist jetzt irgendwie vor kurzem vorgestellt worden und fährt im Testbetrieb. Die Frage ist, ob der die Geschwindigkeit groß genug ist in der Entwicklung. Und wir hatten aber dann eine Rolle in diesem Forschungsprojekt einfach.
Wer ist da der Fahrzeugtechnologiepartner? Also wo kommt es daher? Weißt du das zufällig?
Aktuell, wer dahinter steckt, weiß ich nicht. Das ist
irgendwas Universitäres, oder?
Ja, natürlich, es sind Universitäten dabei, da sind Institute dabei, da ist aber auch sind Technologiepartner dabei, wie Roding. Roding macht ja zum Beispiel so Plattformentwicklungen, glaube ich, für viele Hersteller, also sehr hochkarätige Hersteller auch, es sind Batteriehersteller dabei. Aber wer da jetzt aktuell in der jetzigen Entwicklungsphase mit eingebunden ist, kann ich nicht
sagen. Ich sehe halt jetzt hier nur so die Prototypen, also die Bilder auf der Webseite. Ich sehe auch, dass das mit Wechselakkus ausgestattet ist. Also das war ja auch vorher unser Thema, also das ganze Thema Battery as a Service, was ja jetzt hier in Berlin mit Swopee oder Greenpack ein Riesending wird, auch bei Roland, das ist seit ein paar Tagen wohl bekannt. Die haben ja da diese Kooperation mit dem spanischen Hersteller, sind die jetzt eingegangen und dann natürlich die Clean Energy Global Leute, die ja auch dieses Battery as a Service als Geschäft, als komplettes eigenständiges Geschäftsmodell sehen. Also das wird in der Mobilität sicherlich auch eine Bedeutung finden, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass diese Roller, also die Tretroller, das gibt ja jetzt eine Initiative, die wieder zu verbieten, wenn sie keine Wechselakkus haben. Ja. Also einfach um diesen ökologischen Fußabdruck da.
Ja, muss auch sein. Das ist ja wie das Wegwerfhandy, wo man auch sagt, das ist doch auch eine komische Idee, oder? Aber also wie ein Laptop, wo man den Akku nicht tauschen kann, ist auch eine komische Idee.
Hallo, wir haben doch iPhones, aber mittlerweile kann man es ja tun, den Akku tauschen. Vor ein paar Jahren ging das noch nicht.
Ja, genau, Lifehack oder so.
Ja, dafür geht es den Computer nicht mehr.
Dafür geht es den Computer nicht mehr. Ne?
Ja, ja.
Das ist unglaublich.
Ja, genau, aber eigentlich, gerade bei den großen Akkus ist es ja absolut sinnvoll, dass man dort einen Battery Swap macht und da werden auch Systeme mit Sicherheit kommen. Das schönste Beispiel ist ja eben der taiwanesische Roller, der Gogoro, der eigentlich Coop auch, der Coop
geliefert,
ist ein Gogoro. Das sind ja fantastische Ladesysteme, die die Taiwanesen da entwickelt haben. Öffentliche Ladesäulen, wo man die Akkus im Sekundenbereich im Grunde tauschen kann. Und das sind die Modelle, wo man sehen muss, ob man die auch nach Europa ziehen kann.
Ja, das ist ja was jetzt gerade hier ganz groß, was Greenpack bzw. Swapier macht hier mit im Prinzip wie so eine DHL-Packstation, alter Akku raus.
Ja, fantastisch. Ne? Das ist, ich glaube, das GoGo-System ist noch ausgefuchster, aber im Grunde ist das ist eine tolle Idee.
Ja.
Und da muss man sehen, dass das wieder Kompatibilität, ja, also bringt da jeder jetzt so ein Pack raus und dann stehen da so 10 nebeneinander.
Das wird am Anfang so sein.
Aber das ist die Pionierphase, wo wir auch sagen, okay, wir müssen als Finanzierer und als Know-how-Träger in der Stadt sehe ich Green City schon als Company, die, wenn wir sowas finanzieren, dann labeln wir das Produkt auch. Ja? Also dann sagen wir, das ist es. Und das ist schon unsere Aufgabe auch und dann wollen wir aber auch in die Verbreitung gehen. Also dann gehen wir wie bei Emmy, sagen wir, okay, das ist es und jetzt spread it, ja, jetzt geht in die Städte und jetzt auf geht's. Ja. Und also wir sind nicht die Finanzierer oder die am Anfang gucken, funktioniert es überhaupt, sondern wir wollen dann aufs Pedal drücken und sagen, so und jetzt los. Ja. Und das ist, also wir wollen immer die Transformation in einem Augenblick, wo es vielleicht auch noch schwierig ist, wo der normale Investor nicht reingeht, brauchen wir unser Impact Investment, so heißt es ja heutzutage. Früher hieß es Bürgerbeteiligung. Ne?
Hey. Ja.
Und ist ja im Grunde dasselbe.
Das ist genau das Gleiche, aber hört sich doch ein bisschen besser
Impact an. Investment, ja. Und dann kann man durch geringe Beträge, aber dafür im Schwarm, in zu vielen, kann man auch wirklich vielleicht auch mal entscheidend verändern. Die Solarenergie ist eigentlich nichts anderes und die Windenergie in den ersten Jahren zumindest auch nichts anderes als Impact Investment durch Kleinanleger.
Ja.
Also die Veränderung, die weltweite Veränderung kommt aus Deutschland von Kleinanlegern. Das ist überhaupt nicht zu unterschätzen. Ja. Und vielleicht braucht man das bei Mobilität auch, dass da nicht darauf warten, dass die VWs schon gleich mit dem Richtigen daherkommen. Die haben andere Ziele als vielleicht die Leute, die es nutzen wollen. Also ein VW kann sein, dass die andere Ziele haben. Die wollen vielleicht am Ende doch ihren Fuhrpark verkaufen. Und wir wollen aber vielleicht in den Städten was anderes haben. Und dann müssen wir das halt auch womöglich auf die Beine bringen. Und das ist ein bisschen Green City, Wirtschaftlichkeit anschieben, machen, aber auch immer partiell an Stellen, wo wir es auch uns zutrauen und nicht alles.
Ich meine, was mich vielleicht ein kleiner Exkurs, was mich einfach mal interessieren würde, weil wir hatten letztens einen Artikel zum Thema, irgendwie, da wird die größte Wasserstoffanlage in Hamburg gebaut. Oder haben sich unsere Leser in den Kommentaren halt gegenseitig...
Das ist zerfleischt.
Das war
selten so, also so ein Schlachtfeld hatten wir selten. Das war wie Circus Maximus.
Was hältst du denn vom Wasserstoff als erneuerbare Energie?
Naja, also ich bin da, erstmal bin ich ganz gelassen. Wasserstoff ist, passt mir erstmal voll in meine Linie, weil ich sage, also unser Credo ist ja zu sagen, wir transformieren die Energiewirtschaft auf Strom. Ich habe Strom als Ausgangsbasis, das heißt, ich ersetze alles Fossile erstmal durch Kraftwerke, die heißen Wind und Solar und alles andere ist marginal. Und dann habe ich das und dann habe ich Strom und fertig. Und ob ich mit dem Strom dann noch in die Elektrolyse gehe und Wasserstoff mache oder ob ich das direkt einspeichere oder ob ich es mal direkt benutze oder ob ich einen Heizstab in ein Fernwärmenetz hänge und irgendwie Wasser warm mache, das ist eine Effizienzfrage, die gesamtwirtschaftlich angeschaut werden muss. Ich finde, Wasserstoff hat wahrscheinlich eine sehr große Daseinsberechtigung. Also vom, nach all meinem Wissen, vor allem im Mobilitätsbereich, Züge, LKW, größere Strecken, das wird ohne Wasserstoff nicht gehen, machen wir uns nichts vor. Ja? Das wird auch in der Industrie ohne Wasserstoff nicht gehen. Wir werden Wasserstoff brauchen, um in einen brennbaren Bereich zu kommen und in den Hochtemperaturbereich zu kommen. Ja? Also ich muss wahrscheinlich mit der Elektrolyse, mit viel erneuerbarem Strom Wasserstoff bereiten, den kann ich dann in einem gasähnlichen Format verbrennen und kann dort dann Stahl schmelzen, sage ich mal. Ja? Das ist ja auch ein bekanntes Verfahren.
Ja.
Und klar, wie soll es sonst gehen, außer mit Wasserstoff? Es ist die Frage, ob ich heute, hier und jetzt im Kleinkundenbereich Wasserstoff brauche. Also den Streit würde ich auch wieder anfangen. Das ist ähnlich wie mit den Batterien, wo ich sage, nee, das braucht jetzt wirklich nicht. Also ich brauche jetzt keine Wasserstofftankstellen an den Autobahnen. Also das brauche ich nicht. Ja. Wo soll denn das, also wofür soll denn das jetzt gut sein? Aber Wasserstoff wird einer der großen Energieträger sein zum Speichern, weil ich ihn auch brauche im Verbrennungsbereich. Also ich komme mit Strom nicht auf die Temperaturbereiche, ja, auf die Speicherfähigkeit. Aber es ist ein Mittel.
Ja, also bislang haben wir ja, glaube ich, sind wir mal einmal durch das gesamte Green City Imperium gerannt.
Ja, das Lustige ist immer, wenn ich sowas erzähle, denke ich mir so, das hört sich einmal so an, als ob wir da 1000 Leute wären, aber wir sind tatsächlich 150.
Na, 150 ist jetzt auch keine Pommesbude.
Ist keine Pommesbude, aber für die Breite. Und tatsächlich mit diesen 30 Fonds, die dann, wo man 10.000 Kunden noch bedienen und 250 Energieanlagen betreuen, das ist schon echt eine Party, die wir da veranstalten. Aber wir haben sehr, sehr gute junge Kollegen und haben einfach auch viel zu tun und uns viel vorgenommen. Ja. Und sind ein stetig wachsendes und sich veränderndes Unternehmen dadurch.
Also, ja, aber wir führen ja jetzt dieses Interview Ende November 2019 und an einem Thema kommen wir nicht vorbei. Mit ein paar Worte müssen wir noch verlieren zu dem anstehenden Summit-Börsengang über das Unternehmen. Muss da ein bisschen aufpassen, was wir sagen. Kann man ja immer ganz deutlich sagen, also was öffentlich gesagt werden darf. Kannst du uns einfach nochmal ganz kurz das Unternehmen vorstellen, Samik? Also das ist ja aus euch heraus gegründet. Wo kommt es her? Was macht es? Wo will es hin? Hm. Also, wo will es hin? Vielleicht besser nicht.
Vielleicht muss ich eine kleine Vorgeschichte machen. Also, wir haben als Green City ja in den letzten fast 10 Jahren auf einer Anleihenbasis große Kraftwerksparks, so haben wir das genannt, gebildet. Das heißt, wir haben Anleger, denen haben wir Anleihen ausgegeben und haben damit 50 Millionen Euro akquiriert, um das dann wieder in Kraftwerke zu stecken. Wind, Solar in Europa. Also das war der Kraftwerkspark 2 und Kraftwerkspark 3 und sind sozusagen dabei gewesen, große Portfolien zusammenzustellen. Und wir haben uns vor einigen Jahren überlegt, so jetzt kommt also der nächste Kraftwerkspark Nummer 4 und sind dann gesagt, nee, das funktioniert nicht aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel wollen Kleinanleger heutzutage nicht auf 20 Jahre ihr Geld anlegen, wie das üblich war bei den erneuerbaren Energien, sondern vielleicht 3 Jahre. Hm. Kann man aber keine Finanzierung machen auf der Basis. Ja. Und sie wollen Eigentum haben, so wie früher mit den Kommanditgesellschaften. Geht mit Anleihen auch nicht. Also die Regulatorik hat uns nicht das ermöglicht, wo wir mal herkamen. Und da bietet sich in dem Augenblick natürlich eine Aktie wunderbar an. Ja, da komme ich wieder aus dem Grundgedanken, ich kann Eigentum an Sachwerten, was ja das ist, sehr wunderbar auf kleinere
Päckchen
verteilen und sozusagen verkaufen. Und dann ist profitiert der Anleger, das war auch immer ein Ziel von uns, dann profitiert auch derjenige, der nachher da investiert, profitiert auch mal maximal an den Chancen. Weil mit allen anderen Anlageprodukten, Genussrechte, also, da bist du zwar im Risiko immer dabei, aber du hast im Chancenbereich, muss man sich schon sehr innovativ verhalten, um das abbilden zu können. Also du bist aber da auch eher reguliert und darfst nicht alles. Und eine Aktie nimmt auch im Risikobereich mit, nimmt aber auch im Chancenbereich mit. Also wenn zum Beispiel bei solchen Energieanlagen sich die Preise sehr stark steigern, dann kann ich den Strom teurer verkaufen und habe ich vielleicht eine höhere Dividende und einen höheren Aktienwert. Ne? Also das macht ja Sinn. Und aus dem Grund heraus haben wir vor über einem Jahr gesagt, wir gründen eine Company, die heißt heute Summic. Also es hat die Green City initiiert und wir kapitalisieren diese SAMIG. Ja, und diese SAMIG ist heute eine eigenständige AG. Noch ist sie eine 100% Tochter der Green City AG. Und durch eine Kapitalisierung, also sprich, sie wirbt jetzt, sie verkauft jetzt Aktien über eine Kapitalerhöhung.
Also nur wenn eine Kapitalerhöhung ist, jetzt kein Exit, wie nee, man das so klassisch
sieht. Nein, wir haben natürlich auch Aktien drin, aber das hat alles hier ein Format, wo wir gucken können. Ja.
Ja.
Und was unser Format ist, ist auch in der Gründung und die Kapitalisierung ist eine ganz klare, komplette Kapitalerhöhung.
Ja.
Und dann ist das eine eigenständige Company, die SAMIG, und auf dem Weg befindet sie sich und es ist natürlich, wie wir gerade schon gesagt hast, auch sehr stark reguliert jetzt gerade in dem, was man da erzählen kann. Aber wir sind jetzt ja gewohnt, auch sehr transparent zu arbeiten. Was diese SAMIG machen wird, ist, sie wird investieren in erneuerbare Energienanlagen, in Solar- und Onshore-Wind in 4 Ländern, in Deutschland natürlich und in Frankreich, Spanien und Italien, überraschenderweise oder nicht überraschenderweise genau die Länder, die die Green City auch projektiert. Und der Hintergrund ist, dass die Green City AG nach dem Börsengang, wir befinden uns bei der Kapitalisierung an der Börse, nach dem Börsengang in einem Kooperationsvertrag steht zur Green City AG und die Green City wird die großen Projekte zwischen 5 und 50 Megawatt an die SAMIG verkaufen.
Mhm.
Ja, und die SAMIG wird sie uns abnehmen. Das ist der Kooperationsvertrag, wo man sie in Handshake schon vereinbart hat. Also ihr gebt es uns und ihr kauft es aber auch dann noch ab.
Ja, ja.
Mit vielen Seiten Regulatorium, damit es auch sehr fair zugeht. Für beiden Seiten stehen Aktionäre, die nicht übervorteilt werden wollen von einer jeweils anderen Seite. Das heißt, es ist eine sehr fein austarierte Konstruktion. Und der große Vorteil von der SAMIG ist, es gibt einen fantastischen Marktzugang zu Projekten über die Green City. Das ist ein Riesenwert. Es hat kaum einer hat gerade Projekte. Das ist das große Manko. Keiner hat's. Und die SAMIG hat über die Projektzugänge von der Green City. Und die Green City hat den großen Vorteil, wir müssen die Projekte nicht einzeln verkaufen, was ein riesiger Aufwand ist. Die Projektentwickler wollen nicht die Projekte verkaufen, die Projektentwickler wollen Projekte entwickeln, ja, und nicht irgendwelchen Investoren erklären, warum die Sonne, wenn sie da drauf scheint, Strom macht. Das ist ja so, ne? Das ist Wahnsinn. Ja? Und da haben wir einen Käufer mit der SAMIG von Projekten, die sozusagen, der sehr verlässlich sein wird und sehr tief schon in die Entwicklung mit reinschaut. Und das ist der Kooperationsvertrag. Und die SAMIG ist eben jetzt bis zum 5.12. in der Phase, wo die Aktien geordert werden können. Und dann schauen wir mal, ob sie sich kapitalisiert.
Ach, das wird schon.
Ja, ja, klar. Also es ist ein spannender Prozess für uns. Auch Neuland von Green City. Auch, dass eine Company entsteht, die ja komplett eigenständig dann ist. Die Green City hat da wenig Aktien noch im Spiel, am Anfang unter 1%.
Das heißt, okay.
Wir haben keinen Einfluss, wenngleich dann über den Kooperationsvertrag natürlich eng miteinander verbunden ist, aber nicht gesellschaftsrechtlich. Und da sind wir dann auch neugierig als Green City, als der Projektentwickler, der natürlich einen irren Vortrieb hat in den Projekten, brauchen wir natürlich auch dann den Abnehmer. Vielleicht noch die Geschichte von uns natürlich auch, dass wir in den letzten 3 Jahren eine Projektpipeline aufgebaut haben. Projektpipeline heißt in unserem Business, dass man halt Projekte im Solar- und Windbereich in verschiedenen Entwicklungsstadien betreibt. Das heißt, man hat die Genehmigungsplanung, man hat irgendwo schon Land gesichert, man hat Netzanschlüsse in Spanien und so weiter. Und da haben wir 1 Gigawatt Projekte gesichert in Europa. Und die SAMIG will 1 Gigawatt in den nächsten 5 Jahren investieren. Das ist halt also auch natürlich, passt natürlich auch von der Dimension her zusammen. Wenn wir momentan eine Pipeline haben von 1 Gigawatt, dann wird nicht 1 Gigawatt daraus entstehen, weil dann fliegt dort ein Rotmilan und dort ist die Umwelt dagegen und weiß ich was. Ja. Das heißt, da werden wir noch viele weitere Gigawatt durch unser Unternehmen schleusen müssen, bis hinten dann 1 Gigawatt gebaut ist. Aber Ziel ist es tatsächlich, dass man, sagen wir, von der Leistung her ein Atomkraftwerk mal ersetzt durch die SAMIG.
Okay, das wollen wir mal sehen.
Genau.
Also wir werden das auf jeden Fall mit Freude hier weiter beobachten.
Ja, und think big. Ja, genau. Und da ist natürlich auch wieder, wie immer in unserer Geschichte, leben wir dann von dem großen Netzwerk und von den Menschen, die dann auch da mit reingehen. Ich glaube, das ist, was grundsätzlich bei den, vielleicht nochmal eins, was mir immer ganz wichtig ist, die erneuerbaren Energien, also und gerade Wind und Solar sind wahrscheinlich in unserer Generation die beiden Investments oder die beiden Projekttypen, mit denen wir einen Gamechanger an den Händen halten. Die erneuerbaren Energien sind der große Hebel und den suchen wir seit 20, 30 Jahren als Green City, wo man sagen können, wenn wir es schaffen, diesen Hebel umzulegen, also aus den Fossilen raus in die Erneuerbaren zu gehen, dann lege ich den kompletten Hebel für eine Transformation der Gesellschaft um, in die Verkehrswende, in die Wärmewende und die Energiewende und damit auch wahrscheinlich in die Landwirtschaft und überall. Und das müssen wir tun und bei den Erneuerbaren ist es wieder Wind und Solar, eindeutig. Und wir müssen dort eine irrsinnige Geschwindigkeit erzeugen, also wir müssen schneller werden. Ja, das ist egal, wo man gerade die Zeitung aufschlägt oder wo man reinhört oder auf welche Konferenz man ist. Das heißt immer, wow, wir sind zu langsam. Ja, und deswegen, und die jungen Leute erzählen es uns auch, jetzt ist am Freitag wieder Großstreik weltweit und auch in Berlin und München und in allen anderen 500 Städten in Deutschland wird gestreikt von den jungen Leuten und wir müssen Tempo kriegen. Und bei uns ist es, dass wir nochmal unsere Anstrengungen mit der Pipeline verdoppeln. Wir gehen in Großprojekte und wir müssen sie finanzieren. Und die SAMIC ist eine Möglichkeit, sich da an dem Prozess zu beteiligen und da die Geschwindigkeit auch zu steigern.
Schönes Projekt auch.
Ja, also da müssen wir mal überlegen, ob uns vielleicht, ich glaube, eine
Aktie kostet. Jetzt seid ihr sprachlos, was?
Ja, eine Aktie kostet 10 Euro. Ich glaube, ich habe noch auch eine. Wir nehmen jeder eine. Wir sind doch nur die armen Blogger und Podcaster.
Das ist ja der Vorteil bei Aktien. Da kann man auch mit einer mal gucken, was passiert. Ja, ja, genau.
Ja, ich denke, wir haben jetzt hier einen ganz guten Überblick bekommen. Adjust, hast du jetzt noch Fragen? Also ich bin jetzt gerade ziemlich erschlagen auch von den Informationen.
Nee, war wirklich viel, weil ihr ja auch wirklich sehr viel macht einfach. Und da haben wir heute wirklich den wilden Ritt durch die Energie- und Mobilitätswende gemacht. Wir sind ja auch der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende, also haben wir es genau richtig gemacht. Aber ich denke, dann wollen wir dich auch mal in den Feierabend entlassen quasi.
Ja, vielen Dank. Also es gibt da tatsächlich da mal Stunden zu erzählen. Und macht mir auch mal riesigen Spaß und wir sind alle mit Feuer dabei. Und ja, es gibt aber auch viel zu tun. Ja. Also die Ernsthaftigkeit der Sache grundsätzlich ist so groß, dass man direkt wieder zum Arbeiten übergehen kann. Aber morgen früh erst.
Ja, und weiterhin viel Erfolg und auch das gerade das Projektentwicklungsgeschäft ist ja auch wirklich ein spannendes Geschäft. So, das
ja, ist natürlich auch ein Herzblut. Ne? Also wenn du mal ein Projektgeschäft warst und es dir Spaß macht und also mit Bauen was zu tun haben willst und siehst, wie die Anlagen wachsen, die du vorher dir irgendwann ausgedacht hast und die Kollegen jubeln, wenn es dann der Strom fließt, dann ist das natürlich alles fantastisch.
Also wir werden es auf jeden Fall weiter beobachten, darüber berichten hier auf energy.eu. Also abonniert uns bitte, abonniert uns bei der Podcast-App eures Vertrauens auf Twitter, Facebook, LinkedIn, wo ihr uns findet.
TikTok, meine
ich. TikTok. Selbst da findet ihr uns jetzt und Instagram und Co.
Ja, nicht ganz so regelmäßig auf TikTok.
Nein, das ist eher.
Stefans Lippensynchronisationsvideos sind nicht ganz so geil.
Hey. Ja, und im Sinne, nochmal vielen Dank, Jens, dass du dir die Zeit genommen hast, für uns hier nach Berlin zu kommen. Und ganz viel Erfolg für den Börsengang, ganz viel Erfolg für eure Projekte.
Danke.
Und hoffentlich bis ganz bald. Vielen Dankeschön. Dank.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.